Kürzlich gab es irgendeine Veranstaltung, bei der unter anderem die Zeit mit involviert war. Da hat sich dieser junge Mann geäußert, das Problem, was wir haben in Deutschland ist, vor allem aber auch weltweit, ist Polizeigewalt. Und zwar Polizeigewalt gegenüber Schwarzen, gegenüber migrantisch gelesenen Menschen, gegenüber Menschen wie ihm. Und er macht da in seiner Rede, die er dazu hält, auch auf einige Fälle aufmerksam. Und wir schauen uns diesen Fall von diesem jungen Mann, den schauen wir uns hier einmal an.
Als schwarzer Mann habe ich Angst. Ich habe Angst, von der Polizei angehalten und durchsucht zu werden. Wir sind es leid. Wir sind es leid, ständig als Gefahr gesehen zu werden. Wir sind es leid, ständig angehalten zu werden, verdächtig zu werden, nach Drogen gefragt zu werden. Wir sind es leid, durch mehrere Schüsse von hinten getötet zu werden. Die Erschießung von Lorenz war kein Einzelfall. Uri Jalloh verbrannte 2005 gefesselt in einer Polizeizelle in Dessau. Mohamed Lamine Dramé wurde 2022 mit 5 Schüssen von der Polizei in Dortmund erschossen. Der 15-jährige Nelson starb erst vor 4 Wochen in der JVA in Ottweiler. Lorenz war ein Mensch. Ein Mensch wie wir alle, die hier sind. Ein Mensch mit einer Familie. Ein Mensch mit Träumen. Mit Potenzial und ja, auch mit Fehlern. Aber kein Mensch hat es verdient, durch Polizeigewalt getötet zu werden.
Das, Veranstaltung von Zeit und Neue Vision. Zitat, kein Mensch hat es verdient, durch Polizeigewalt getötet zu werden. Surai Mailitafi berichtet von Rassismuserfahrungen mit der Polizei. Er fordert Aufklärung über den Tod von Lorenz A., der von der Polizei im April 2025 getötet wurde. Er ist Speaker bei Z2X25, also Zeitveranstaltung der 10. Ausgabe des Ideenfestivals der Zeit. Seinen ganzen Vortrag findet ihr über den Link in der Bio. Werde ich mir natürlich nicht angucken. Ein Fall, über den er hier gesprochen hat, über den Tod eines jungen Schwarzen, eines schwarzen jungen Mannes in der JVA Ottweiler, über den habe ich vor einigen Wochen mal einen Tweet abgesetzt, weil das Ganze, also so wie jetzt darüber gesprochen wird, auch in seinem Fall, sorgt doch sehr für Missverständnisse. Die Rede ist von Marvin R. müsste das sein. Als erstes möchte ich noch auf Uri Jalloh eingehen. Einen Fall, den er auch angesprochen hat. Das ist der, werdet ihr ziemlich sicher kennen, vom Hören zumindest. Das ist der Fall, der in seiner Zelle im Jahr 2005 verbrannt ist. Uri Jalloh starb am 7. Januar 2005 unter unklaren Umständen während eines Brandes in seiner Zelle, in Zelle 5. Ein forensisches Gutachten zeigt bei ihm einen Schädelbruch sowie weitere Verletzungen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie vor seinem Tod entstanden sind. Der zuständige Dienstgruppenleiter wurde freigesprochen, aber die Aufhebung durch den Bundesgerichtshof, Zurückweisung Landgericht, blabla, fahrlässige Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Begründung, warum der Polizeichef verurteilt wurde, letztlich war, beziehungsweise der Dienstgruppenleiter, dass es keine durchgängige Videoüberwachung gab und wenn man ausreichend gut aufgepasst hätte quasi, dann hätte das nicht passieren können. Das wurde ihm dann vorgeworfen, deswegen fahrlässige Tötung. Das Urteil wurde 2014 nochmal bestätigt. 2021 hat ein Brandschutzgutachter gesagt, dass es nicht sein könne, dass er sich selbst angezündet hat in seiner Zelle. Jetzt wissen wir aber auch, es gab bei diesem Polizeirevier in Dessau-Roßlau 2 andere Fälle von Personen, Häftlingen dort oder Personen, die dort festgehalten wurden, in eine Zelle gebracht wurden, die gestorben sind mutmaßlich eben aufgrund von schlimmer Polizeigewalt. Das Problem ist nur, diese beiden waren weiß. Und Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann, die waren im Polizeirevier Dessau-Roßlau. Allerdings sind das keine Uri Jallohs oder keine, was weiß ich, George Floyds gewesen. Deswegen spielt das keine Rolle. Aber wir haben hier halt 3 Todesfälle, einer davon ist schwarz, deswegen haben wir ein strukturelles Problem mit Rassismus in der Polizei. Und ihr merkt selber, wie weit man zurückgehen muss, um dann über so einen Fall zu stolpern. Lorenz A. ist jetzt natürlich noch nicht ganz so lange her, aber auch da dauern die Ermittlungen momentan noch an. Wenn wir zurückgehen müssen, wie häufig Schwarze irgendwelche Weißen umbringen oder irgendwelche Migranten überproportional häufig Menschen in westlichen Ländern, in dem Fall in Deutschland beispielsweise, vor einen Zug stoßen oder Gruppen vergewaltigen oder sonst was, da müssen wir keine 20 Jahre nach 2005 zurückgehen. Da reicht es einfach nur, sich das letzte Wochenende anzuschauen. Aber ja, wir haben ein strukturelles Problem mit der Polizei. Die Polizei hat tatsächlich ein Problem, beispielsweise wenn türkische 18-Jährige auf sie schießen, aber dazu gleich auch nochmal mehr.
Lorenz wuchs in Oldenburg auf. In seiner Jugend spielte er Fußball und Basketball. Viele kannten ihn, auch die Polizei. Nach Spiegelinformationen liefen gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Raub und Nötigung. Zuletzt machte Lorenz Rapmusik und wollte wohl Tischler werden. Die tragische Nacht an Ostern eskaliert vor der Diskothek Pablos. Hier will Lorenz gegen 2:30 noch feiern. Weil er eine Jogginghose trägt, weisen ihn die Türsteher jedoch ab. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. Lorenz sprüht mit Pfefferspray um sich und rennt mit Freunden davon.
Umstehende Zeugen, die auch durch das Pfefferspray verletzt wurden, haben die fußläufige Verfolgung aufgenommen und sind dem Flüchtigen hinterhergerannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 21-Jährige während der Verfolgung die Zeugen mit einem Messer bedroht haben.
Spiegel TV konnte ein Überwachungsvideo einsehen, das den Ablauf fast lückenlos dokumentiert. Darin reden Lorenz und seine Freunde über ein Messer. Zu sehen ist es aber nicht. Im weiteren Verlauf gehen sie in die Kurwigstraße. Als ein Streifenwagen eintrifft, flüchtet Lorenz in Richtung Achternstraße. Die Polizei hat Verstärkung angefordert. In der engen Gasse sitzt er dann offenbar in der Falle. Dieser Mann kennt Lorenz seit Jahren. Er will das Geschehen beobachtet haben, möchte aber unerkannt bleiben.
Ein Auto ist kaum da vorher. Es gab keine Chance, rauszugehen. Er konnte nirgendwo fliegen, er könnte ihn so oder so festhalten. Mit Taser, Pfefferspray, eigentlich könnte ihm die alles machen. Da gibt es Mauer von, sagen wir, da sind Häuser. Wie kann man da über die Häuser lebend klettern? Kann man nicht.
Ein weiteres Überwachungsvideo liegt Spiegel TV vor. Es zeigt, wie ein Polizeiauto mit hoher Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung die Gasse hochfährt. 40 Sekunden später folgt ein weiterer Wagen. Angeblich soll Lorenz bedrohlich auf eine der Polizeistreifen zugerannt sein, mit Reizgas gesprüht haben und weitergelaufen sein. Dann schießt ein Beamter. 3 Kugeln treffen Lorenz von hinten. In den Rücken, die Hüfte und den Kopf.
Er hat sich mal Warnschuss gegeben. Hat nirgendwo auf Luft geschossen, gar nichts. Er hat direkt Oberkörper getroffen. Ja, nee, ein Schuss reicht, 2 Schuss kann ich verstehen. Aber 5 Schüsse, das kann man niemandem Mensch antun.
Ein Messer finden die Ermittler später in Lorenz Hosentasche. Schwer vorstellbar, wie er die Beamten damit bedroht haben soll.
In dem Spiegelbeitrag ging es um Lorenz A. und das, was er gemacht hat. Ich versuche das mal so ein bisschen kurz aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. Lorenz A. ist an diesem Abend feiern gewesen in der Stadt. Wollte in eine Diskothek. Dort hat man ihn aber nicht hereingelassen, weil er irgendwie eine Jogginghose anhatte. Und dann sagt man eben, alles klar, du in diesem Outfit jetzt hier nicht, kommst hier nicht rein. So. Weil er da nicht reingelassen wurde, hat er eben dort Randale gemacht, hatte unter anderem einen Pfefferspray dabei und ein Klappmesser gewesen sein. So. Hat damit die Security bedroht, auch draußen weitere Menschen, ist dann vor der Polizei weggelaufen, hat unterwegs noch Leuten damit ins Gesicht gesprüht. Zu dem Zeitpunkt, als die Polizei ihn dann letztlich festgenommen hatte, soll er Schüsse in die Seite und in die Flanke und unter anderem in den Rücken bekommen haben, auch nochmal irgendwie mit Pfefferspray auf die Polizei losgegangen. Aber wichtig zu dem Zeitpunkt war halt das Messer in der Hosentasche. Worauf ich hinaus möchte, bei Lorenz A., auch hier haben wir keinen Fall von, da läuft ein Schwarzer irgendwie unbehelligt durch die Stadt und wird einfach so aus rassistischen Gründen niedergeschossen, so. Das passiert nicht. Das passiert in den allerseltensten Fällen in den USA, aber in dieser Form in Deutschland gibt es das quasi nicht. Was genau 2005 bei Uri Diallo da passiert ist in der Zelle, lässt sich nach 20 Jahren nicht mehr genau feststellen. Es scheint dann ein Problem oder zumindest irgendetwas an dieser Polizeidienststelle zu geben, was problematisch sein könnte. Im Fall von Lorenz A., der mit einem Klappmesser und Pfefferspray in die Stadt zum Feiern geht, weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne beantworten, was ist so eure Standardausrüstung? Welche Art von Waffen tragt ihr mit euch zum Feiern gehen? Und ich meine jetzt nicht, um euch potenziell zu verteidigen vor einem hier, die Carl Brown Jr., der hinter euch sitzt, die Carlos Brown Jr., oder möglicherweise jemanden, der euch vor einen Güterzug stoßen könnte, sondern einfach nur, weil ihr glaubt, hey, heute gehe ich in die Stadt, heute nehme ich Butterfly, Springen, Klappmesser und irgendwie, weiß ich nicht, zwei Versionen Pfefferspray mit. Macht hier in der Regel niemand. Ich hatte auch mal ein längeres Gespräch mit jemandem von der Landespolizei, möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, um auch die Persönlichkeit desjenigen zu schützen, der mir gesagt hat, es sind keine klassisch langweiligen weißen deutschen Messerstecher Uwes, die mit Messer bewaffnet in der Stadt unterwegs sind. Es sind eher Menschen wie Lorenz A. oder diverse andere Gruppen, Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsteile, die nicht so lange hier leben wie beispielsweise jemand, der so aussieht wie ich, wenn er abends in den Spiegel guckt. Er hat von jungen Mann gesprochen in einer JVA, der dort gestorben ist, in der JVA Ottweiler. Was er allerdings jetzt hier weggelassen hat, und darüber habe ich in dem Tweet gesprochen, den ich vorhin angesprochen habe, dass es sich dabei um einen Suizid handelt. Das Ganze hat er weggelassen. Ich kann nicht genau sagen, warum. Aus irgendeinem Grund hat er es für nicht wichtig erachtet zu sagen, alles klar, es gab diesen Todesfall in der JVA Ottweiler und es handelt sich dabei um einen Suizid. Ein 15-Jähriger hat Selbstmord begangen im Saarland in einer Justizvollzugsanstalt, hat sich das Leben genommen. Kurz danach gab es dann Ermittlungen gegen Justizvollzugsbeamte. So wie er das hier aber, dieser junge Mann, bei dieser Zeit-Irgendwas-Veranstaltung mitgeteilt, geäußert hat, klingt das Ganze aber so, als sei derjenige dort auch von Beamten einfach nur aufgrund seiner Hautfarbe umgebracht worden, weil es sich dabei um einen 15-jährigen Migranten handelt. Es soll den Verdacht der Körperverletzung im Amt geben derzeit. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dazu laufen immer noch, aber diesen Fall herzunehmen und so zu tun, als würde es sich auch hier um Gewalt handeln gegen einen jungen Menschen, nur aufgrund seiner Hautfarbe, seines Migrationshintergrundes, das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Es gibt noch einen weiteren Fall, der kommt allerdings aus, das müsste in der Schweiz gewesen sein, in Lausanne. Dieser Fall vom 17-jährigen Marvin. Da fand ich die Art der Berichterstattung und die Artikel auch recht interessant. Da hat man geschrieben, zum Beispiel Verfolgung in Lausanne. Marvin, 17, träumte von Musikkarriere, nun ist er tot. Marvin starb in Lausanne bei einer Polizeiverfolgung. Seine Mutter und seine Kollegen erinnern sich an ihn als Jugendlichen mit großen Träumen. Marvin, 17, dieser junge schwarze Mann hier, hatte also große Träume und wollte Musiker werden. Und das klingt doch nun schon sehr nach der US-Variante von He didn't do nothing und er war ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. So liest es sich zumindest für mich hier. Nun ein kurzer Auszug aus dem Artikel, daran heißt es, mein Sohn ist kein Rollerdieb. Da denke ich, wieso Rollerdieb? Der wollte doch Musiker werden. Da stand auch nichts davon, dass der irgendwie, Zweiradmechatroniker werden wollte oder so. Er war kein Bandit. Er war der Polizei nicht bekannt. Heißt, dass er bisher nie erwischt wurde oder dass er sein erster Rollerklau war? Er war nie ein schwieriges Kind, sondern stabil. Bei uns zu Hause haben wir nie einen gestohlenen Roller gesehen, betont die Mutter gegenüber 24 Eures. Ihr Sohn Marvin kam in der Nacht auf Sonntag tragisch ums Leben, als er die Kontrolle über seinen Roller verlor und zunächst gegen einen Container, dann gegen die Mauer eines Garagengebäudes prallte. Der 17-Jährige wurde zu diesem Zeitpunkt von einer Patrouille der Stadtpolizei Lausanne mit eingeschaltetem Blaulicht verfolgt. Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der Jugendliche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in einer Tempo-30-Zone unterwegs. Zudem war der 300 Kubikzentimeter SYM oder SIM-Roller am Sonntag als gestohlen gemeldet worden. Der 17-jährige Marvin, der von der großen Musikkarriere träumte und dessen Mutter zu Hause nie einen gestohlenen Roller gesehen hat. Möglicherweise hat sie Roller gesehen, aber sie hielt ihn nicht für geklaut. Also vielleicht dachte sie einfach, die müssten da stehen. Die wären da anderweitig, legal hingekommen. Marvin war halt einfach, weiß ich nicht, ist halt gern verschiedene Roller gefahren und hat sich die von Freunden ausgeliehen oder so ähnlich. Plötzlich tauchte auf einem 300 Kubikzentimeter Roller auf und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einem Ding gesessen habt. Ich bin mit so einem Ding mal durch Zürich gefahren, wurde da übrigens in der 30er-Zone geblitzt. Und sollte dann knapp 2000 Schweizer Franken Geldstrafe zahlen. Ich habe mich dann entschieden, für mehrere Jahre einfach nicht mehr in die Schweiz zu fahren. Aber so ein Ding fährt schon ziemlich zügig. Deutlich über 100 km/h und die Beschleunigung, die kann sich auch recht sehen lassen. Also so ein 300 Kubikzentimeter Roller, der ist schon wirklich schnell. Und plötzlich taucht dieser 17-jährige, unbescholtene Sohn, der immer ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft war, der Musiker werden wollte, der nie irgendwas Verbotenes getan hat, plötzlich findet er sich auf diesem geklauten Roller wieder, fährt von der Polizei davon, wird verfolgt, rammt einen Container und stirbt dabei. Und kurze Zeit später gab es dann übrigens in der Schweiz riesige Demonstrationen gegen die Polizei, weil ja der 17-jährige Marvin ums Leben gekommen ist bei diesem Polizeieinsatz. Also, das ist so absurd. Wir haben auf der einen Seite Fälle, in denen ein Schwarzer eine weiße Frau von hinten niedermeuchelt, mit dem Messer in den Hals sticht, mehrfach, die vorher vor dem Krieg in der Ukraine geflohen ist. Und dann haben wir einen schwarzen Jungen, der einen Roller klaut, vor der Polizei wegfährt, dann gegen einen Container fährt mit dem Roller, stirbt bei dieser Verfolgungsjagd. Und dann soll das Ganze irgendwie problematisch sein, dann macht man irgendwie aufmerksam darauf, dass es sich ja dabei irgendwie, ich weiß nicht, dass die Polizei irgendwas falsch gemacht hätte. Ich raff's wirklich nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber wir können uns mal nochmal ganz kurz anschauen, wie das Ganze ausgesehen hat danach in der Schweiz. Die Mutter hat sich noch weiter dazu geäußert. Sie sagen, sie seien in der Schweiz integriert. Wie auch immer man das genau deuten möchte. Und Rollerdiebstahl. Er kam aus dem Kongo, lebten in der Stadt Cité. Die Mutter arbeitete in der Sozialarbeit, der Vater im medizinischen Bereich. Wir sind in der Schweiz integriert, wir sind eine praktizierende christliche Familie. Wenn unsere Kinder nach Hause kommen, rufen wir sie an. Wenn unsere Kinder nicht nach Hause kommen, rufen wir sie an, erklärte sie gegenüber 24 Hours. Der Teenager war das jüngste von drei Kindern. Der älteste Bruder, 24 Jahre alt und autistisch, besucht die Tagesschule. Der 22-jährige Dyron beschreibt Marvin als den besten Bruder, den man haben kann. Auf Instagram gedenkt er ihm mit den Worten: Du sollst bei mir sein, zu Hause in unserem Zimmer, das wir immer geteilt haben. Wir haben alles zusammen erlebt. Marvin träumte von einem Leben als Rapper. Auch Marvins Freunde trauern, wird hier geschrieben. Sein Rappername war MNS. Er postete Videos auf YouTube und in den sozialen Medien, erzählen sie. Jeder hier kannte ihn, er war immer in der Nachbarschaft unterwegs. Und hier haben wir ein Video, das war in der Schweiz los, in der Stadt Lausanne, nachdem die Polizei ihn verfolgte und er bei der Verfolgungsjagd mit dem Roller gegen so einen Container gerast ist. Ja, wer kennt es nicht, mal eben die Stadt abfackeln, weil der angehende Musiker, Rapper MNS auf dem geklauten Roller sich totgefahren hat, als er vor der Polizei abgehauen ist. Am Montag hätte Marvin ein Motivationssemester beginnen sollen, ein berufliches Integrationsprogramm für Jugendliche, doch sein eigentlicher Traum war die Musikkarriere. Auch die Familie wusste davon. Kurz vor Mitternacht, wenige Minuten vor dem Unfall, hatte er mit seinen Freunden noch ein Rap-Video fertiggestellt. Möglicherweise ging es auch da um geklaute Autos oder so. Also Rapper machen ja immer so krasse Sachen, posen vor irgendwelchen Autos. weiß jetzt nicht unbedingt, ob ein 300er Roller dazugehört. Die Gruppe nennt sich Tusepg. Auf dem TikTok-Account wendet sich Marvins Freund Mako Tazo an die Öffentlichkeit. Er bittet darum, die nächtlichen Ausschreitungen in Lausanne nicht mit Marvin in Verbindung zu bringen. Ich sehe Videos von brennenden Mülltonnen und Bussen. Ich akzeptiere, dass man auf seine Art trauert, aber es gibt bessere Wege. Weise Worte dieses jungen, angehenden Musikers. Dieses Verhalten entspricht Marvin nicht. Er war kein gewalttätiger Mensch. Er war kein Abschaum. Abschaum finde ich ist auch ein sehr hartes Wort. Wie man allerdings jemanden beschreibt, der einen 300 Kubikzentimeter Roller klaut und damit nachts vor der Polizei davonfährt. Abschaum wäre jetzt definitiv nicht mein Wort der Wahl gewesen. Aber ich bin mir sicher, es gäbe dafür durchaus auch andere Beschreibungen. Ich habe gerade eben gesagt, dass es für die Polizei deutlich schwieriger ist, mit Migranten umzugehen als andersherum. Also Racial Profiling und so weiter. Ihr kennt den ganzen Spaß. Und zwar möchte ich noch ganz kurz auf den Fall in Völklingen eingehen. Da geht es um den Polizisten und, soweit ich weiß, zweifachen Familienvater Simon B. Simon B. wurde gerade einmal 34 Jahre alt. Er wurde mit 6 Schüssen hingerichtet. Also die erste Version, dem Polizeianwärter wurde die Waffe abgenommen, wie auch immer, im Gerangel. Dann hat sich der 18-jährige Deutsch-Türke, der Tatverdächtige, hat sich die Waffe genommen in diesem Gerangel, hat geschossen auf Simon B. und auch eben auf den Polizeianwärter. Bei dem Polizeianwärter ging der Schuss allerdings in die schusssichere Weste. Er wurde also nicht schwer verletzt dabei. Simon B. traf einen Schuss direkt in die Schulter und er lag am Boden. Dann hat er die Waffe genommen und hat mehrfach abgedrückt, hat auf Simon B. geschossen. Die Rechtsmediziner am Uniklinikum Homburg im Saarland stellten fest, der Familienvater wurde durch 6 Schüsse getroffen, in Kopf und Rumpf. Todesursache soll Blutverlust infolge der Schussverletzungen sein, erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Schad gegenüber Bild. Die Tankstelle selbst hat er mit einem Besteckmesser überfallen, also jetzt ohne spitze Klinge gewesen. Auch zum Ablauf der schrecklichen Tat gab es neue Details. So wurde mittlerweile das Tatmesser sichergestellt, mit dem Ahmed G. die Tankstelle überfiel. Es handelt sich um ein Besteckmesser. Ja, insgesamt wurden 17 Patronen gefunden. Der Täter hat das gesamte Magazin leer geschossen. Ich habe auch mit Bekannten darüber gesprochen, die sich gewundert haben, wie es denn sein kann. Passen tatsächlich so viele Schüsse in ein einzelnes Magazin? Ja, es passen so viele Patronen in ein einzelnes Magazin. Er hat das ganze Magazin leergeschossen. Muss euch vorstellen, Simon B. liegt am Boden. Er hat die Waffe schon erst angeschossen und er entscheidet sich 6 Mal auf ihn zu schießen, beziehungsweise hat ihn in der Situation 6 Mal getroffen. Ja. Im späteren Verlauf gab es ja noch einen weiteren Schusswechsel mit den Polizeikräften, die dann letztlich dazugeholt wurden. Und insgesamt hat er das gesamte Magazin leergeschossen. Hier haben wir den Jungen, der sieht halt, also unironisch, der sieht halt einfach aus wie ein Kind. Ja? Also sieht nicht aus wie ein erwachsener Mann, wie auch immer es ihm gelingen konnte. Was ich mir eher noch vorstellen könnte, ist, dass man ihn wahrscheinlich unterschätzt hat, auch bei der Festnahme, und dass es ihm dann so eben gelingen konnte, ihm die Waffe abzunehmen. Mir ging es vor allem um den Teil mit der Hinrichtung. Also wir wissen, dass er die Waffe abgenommen hat, dass der Polizist am Boden gelegen hat und dass er dann, nachdem er am Boden lag, auf den Polizisten geschossen hat, dass es eine regelrechte Hinrichtung war. Also wenn man darüber spricht, wie schlimm und wie gefährlich es für Migranten, für Schwarze in Deutschland ist, die Wahrscheinlichkeit von einem Polizisten erschossen zu werden. Wenn wir im Fall von Lorenz A. beispielsweise einfach mal sagen, wir gehen ohne Pfefferspray und ohne Klappmesser in die Stadt zum Feiern, ziehen uns vielleicht noch eine Jeans an, weiße Turnschuhe dazu, gibt es heute überall hinterhergeschmissen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man erschossen wird, weil man dann ja gar keinen Pfefferspray oder ein Messer oder ein Klappmesser gegen die Polizei einsetzen kann, schon mal deutlich geringer. Auch im Fall vom 17-jährigen Marvin in der Schweiz, wenn wir beispielsweise nur auf Fahrzeugen unterwegs sind und uns an die geltende Geschwindigkeit halten, die uns selbst gehören, die wir nicht gestohlen haben, auch dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass man in einer Polizeiverfolgungsjagd mit dem eigenen Roller gegen irgendeine Wand oder irgendein Hindernis oder irgendeinen Gegenstand oder irgendeinen Container fährt und daraufhin ums Leben kommt. Ja? All diese Dinge lassen sich durchaus, also diese Wahrscheinlichkeiten lassen sich durchaus deutlich verringern, indem wir uns an geltendes Recht und geltende Gesetze im Land halten, sowohl in der Schweiz als auch in den USA und eben auch in Deutschland. Und selbst wenn man, wie wir das aus den zahlreichen Videos in den USA kennen, der Meinung sind, dass wir im Recht sind, dass die Polizei im Unrecht ist, wie sinnvoll ist es dann, gegen jemanden, der möglicherweise nur eine Polizeiausbildung genossen hat, die wenige Wochen andauert, wenige Wochen lang ist, gegen so jemanden sich irgendwie, weiß ich nicht, lauthals zu wehren vor Ort und denjenigen vielleicht persönlich anzugehen oder am besten noch auf denjenigen loszugehen, vielleicht auch mit irgendeinem Gegenstand, den man bei sich trägt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, erschossen zu werden, doch insgesamt recht hoch. Wir hatten auch den Fall mit, das war Mohamed Dramé, der dort mit diesem Küchenmesser saß und die Polizei ihn erst versuchte, irgendwie erst tasern wollte, ich glaube auch mit Pfefferspray gearbeitet und dann letztlich mit der Maschinenpistole irgendwie 5 Schuss innerhalb kürzester Zeit auf ihn abgegeben haben. Soll sich in einer psychischen Ausnahmesituation, auch in diesen Situationen, wenn man sich ohne ein Küchenmesser, ein großes Messer in der Hand auf die Polizei zubewegt, auch da haben wir wieder den Fall, die Wahrscheinlichkeit erschossen zu werden, deutlich geringer. Im Fall des 18-jährigen Türken, wenn wir nicht nur kein Brotmesser mitnehmen, um eine Tankstelle zu überfallen, sondern vielleicht gar keine Tankstelle überfallen in Zukunft, auch dann die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei erschossen zu werden, läuft quasi gegen null. Ich behaupte, die Gefahr in Deutschland ist für Polizisten wesentlich, wesentlich höher, als sie aktuell andersherum für irgendeinen Migranten ist, dass sie Sorge oder Angst oder irgendwie, weiß nicht, Bedenken haben müssen, wenn sie einem Polizisten begegnen. Und wer eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, aufgrund der Tatsache, dass Polizisten einen fragen oder einen häufiger bei irgendwas verdächtigen oder die Taschen durchsuchen oder sonst was, weil man nun mal augenscheinlich zur gängigen Täterbeschreibung passt, als Schwarzer im Zug, in dem halt jemand irgendwie gesucht wird, der schwarz ist, wer das als Problem stilisieren will, oder daraus eine böse rassistische Polizei konstruieren oder irgendwie sich zusammenbasteln möchte, demjenigen kann ich leider nicht helfen. Das war ein Ausschnitt aus meinem aktuellen Live-Format, die Morgenstern-Show, jeden Montag bis Donnerstag ab 16 Uhr live hier auf YouTube und auch auf Twitch. Wenn ihr in Zukunft diese Videos oder auch keine Live-Folgen mehr verpassen möchtet, dann sehr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr werdet über neueste Beiträge auf YouTube immer benachrichtigt. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen möchtet, gibt es dazu Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Beitrag wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.